Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Wir unterbrechen unsere beliebte Reihe mit Deep Dives ein bisschen und widmen uns in dieser Episode um ein Thema, das uns schon alle ein bisschen begleitet. Künstliche Intelligenz, kurz KI. Welche Rolle KI-Integration bei der Tein-Entwicklung spielt und welche Wege künftig eine Rolle spielen könnten, verrät uns Philipp Schüle, Senior Core-Entwickler von Tein. Moin Phil.
Moin Tanja, moin zusammen.
So, wie viel KI steckt denn schon in Tein?
Also im Tein-Projekt selber haben wir noch keine KI integriert, aber wir haben in unserer Entwicklungsumgebung, haben wir jetzt schon mit mehreren Agenten und KI-Tools herumexperimentiert und sind jetzt gerade in den letzten Tagen, haben wir dann schon ein stabiles Setup hinbekommen. Das kann man sich auch unter im GitHub anschauen, in unserem Tein-Dev-Repository. Das ist, liegt auch in der gleichen Organisation wie die Tein-Groupware im GitHub. Genau, heißt Tein-Dev. Kann man sich angucken, da gibt es eine README und gibt es einen Artikel auch zu den Tools oder dem Toolset, was wir da integriert haben. Genau, so.
Spoiler uns doch schon mal ein bisschen. Ja. Was macht ihr denn? Was ist da drin?
Genau, also was wir eingebaut haben, also genau, unser Tein-Dev-Setup besteht ja eigentlich erstmal aus einer Docker-Compose-Datei, beziehungsweise Snippets oder Teilen von einer Docker-Compose-Datei. Das heißt, wir können da beliebige Container hochfahren, die so eine Entwicklungsumgebung oder die auch so eine Produktivumgebung simulieren können. Und für die Entwicklung haben wir uns dazu entschieden, einen Open-Code-Container da noch mit einzubauen, in dem dieser KI-Agent sozusagen gekapselt dann seine Aufgaben erledigen kann. Das war uns eben ganz wichtig, dass wir nicht diesen Agenten auf unseren eigenen Maschinen laufen haben wollen, weil wir wissen ja nie, was der macht. Wir wollen da so ein bisschen die Kontrolle behalten und genau, deswegen haben wir gesagt, wir kapseln das Ding, wir bauen da eine Sandkiste für den oder Sandbox auf Englisch ist so der Begriff dafür und geben dem einfach eine limitiertes Rechte-Set, worauf der Agent zugreifen kann. Genau, und haben den auch erstmal so konfiguriert, dass der nur auf ein lokales LLM, also LLM ist wahrscheinlich ein Begriff, Large Language Model, sowas wie ChatGPT, wie auch immer, zugreifen kann. Und genau. Und ja, das ist erstmal so, war unser Ansatz und das funktioniert eigentlich schon recht gut. Dieser Open Code Container, der bringt dann eine schöne Web-Oberfläche mit sich, in der man dann einfach prompten kann, einfach Fragen stellen kann zur Tein Codebase. Der Tein Code ist dann einfach reingemountet sozusagen, also ist dann für den Agenten verfügbar gemacht. Der kann sich da umschauen, kann da auch Änderungen vornehmen, also es ist schreibbar. Genau, das ganze Verzeichnis ist sozusagen freigegeben zur Bearbeitung. Und genau, dann kann man dem dann eine Aufgabe geben, programmier doch mal eine Kanban-Ansicht für die Aufgaben zum Beispiel. Das habe ich auch schon in der Tat probiert, das hat noch nicht so gut funktioniert. Also man muss den auch ein bisschen bei der Hand nehmen und dem teilweise dann dazwischen funken und sagen, hier, nee, da hast du dich auf den falschen Weg begeben. Aber genau, das ist ja wie so ein Assistent, der dann dafür ein bisschen rumfuhrwerkt und ja, und man kann ihm dann beim Arbeiten zuschauen. Und dann kommt hoffentlich ein brauchbares Ergebnis bei raus.
Okay, jetzt kommen bei mir schon wieder haufenweise Fragen. Also ich finde es ja schon mal gut, dass man erstmal der Mensch da immer noch drauf gucken muss, was da irgendwie funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch so ein wichtiges Ding, ne? Also man will dieses Viech nicht unbeaufsichtigt losrennen lassen, weil man nicht ganz genau weiß, was da am Ende bei rumkommt, und einfach nochmal drauf gucken hilft immer, oder?
Ja, jein.
Okay.
Also genau, also die werden ja auch immer besser. Das ist so ein Punkt. Also das ist wahrscheinlich jetzt einfach gerade so ein Zeitpunkt in der Entwicklung, wo das teilweise eben noch nicht so gut funktioniert. Aber wahrscheinlich geht das schon eher in der Richtung, dass man dem Agenten sozusagen eine To-Do-Liste übergibt und dann arbeitet er die mehr oder weniger selbstständig ab und man guckt dann am Ende sich die Ergebnisse an. Also ich mache das sehr viel kleinteiliger. Also ich fange erstmal an. Also es gibt ja auch dann einen sogenannten Plan-Modus, mit dem starte ich normalerweise. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, genau, zum Beispiel ja dieses Kanban-Beispiel, dann sage ich ihm erstmal, dann gehe ich erstmal in den Plan-Modus. Das heißt, das ist so ein Modus, in der die KI dann mit dem LLM sozusagen oder der Agent mit dem LLM dann sich einen Plan überlegt, dann verschiedene Szenarien, verschiedene Richtungen, ein bisschen ausprobiert und ja, genau, verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung aufzeigt und dann immer auch mal wieder zwischendrin Fragen stellt und dann, weiß ich nicht, so drei Möglichkeiten zum Beispiel zur Verfügung stellt und dann muss man dann eben antworten, möchte man jetzt Pfad 1 oder Pfad 2 oder Pfad 3 verfolgen. Also da wird man dann immer zwischendrin nochmal gefragt und kann dann nochmal ein bisschen Rückmeldung geben und kann sagen, hier, nee, ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Du musst dann eher mal so in der Datei gucken, wie das da schon implementiert ist. Genau. Und dann so ein bisschen den Kontext ist ja dann in dem Zusammenhang auch ein wichtiger Begriff. Einfach den Kontext schon so vorgeben, dass der Agent oder nicht das, den ganz, die ganze Codebasis einmal durchsuchen muss, sondern schon ein bisschen vorgeben, an welchen Stellen dann geguckt werden muss. Dafür ist es eben auch sehr wichtig, dass der Code sauber strukturiert ist. Also da macht dieser Clean Code Ansatz macht auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal sehr viel Sinn und dass man sich eben an Konventionen hält. Also das LLM ist ja mit sehr viel Software trainiert worden und je mehr die eigene Software dann sozusagen funktioniert, wie andere Software auch, desto sinnvoller sind auch die Ergebnisse, die sie liefern kann.
Das
Das ist
klingt für
jetzt die
mich alles wie
Frage,
so
habe ich
ein
jetzt,
Adventure-Spiel.
ja, so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall, ja, es ist abenteuerlich, aber macht auch irgendwie Spaß, also ich finde das cool, manchmal ist mir ein bisschen, also das ist ein bisschen sehr viel Text, also muss bereit sein, sehr viel Text zu lesen, also gerade dieser Planmodus, der ist sehr geschwätzig, also gut, man kann natürlich dann auch sagen, hier, fass mir das nochmal ein bisschen zusammen. Oder mach das mal ein bisschen kürzer, nicht so viel Füllwörter bitte. Gibt ja auch den Neandertaler-Modus, den manche dann einsetzen. Das ist mir dann wieder ein bisschen zu wenig, aber genau. Ja, also das ist, ja. Was zum Beispiel schon sehr gut funktioniert, sind so kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel ein Update-Skript schreiben. Das ist sehr gut dokumentiert auch schon. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn ich nochmal ein bisschen erzähle, was Skills sind, was die da einem helfen. Ja, also wenn es viele Codebeispiele schon gibt, schau dir mal in der Funktion oder in dieser Klasse die Funktion XY an und bau das nochmal in diese andere Funktion ein oder abstrahiere das Ganze, baue eine Funktion, die man auch in einem anderen Kontext aufrufen kann, dann funktioniert das schon sehr gut. Also so kleinere Sachen schon sehr, da ist das schon sehr hilfreich. Da muss man dann auch nicht so viel planen. Da kann man dann auch direkt in den sogenannten Build-Modus gehen und sich dann das bauen lassen. Genau. Und wichtig ist dann auch wieder, dass man dazu sagt, bitte teste das Ganze auch gleich, weil wenn man das nicht sagt, im Normalfall ja, sagt die KI dir dann, ja, ich bin fertig, sieht alles gut aus, ich habe beste Arbeit geliefert und dann stellt man aber fest, die Tests validieren gar nicht. Also die Unit-Tests, die automatisierten Tests, die dann bei uns immer nochmal laufen im CI-Prozess, die schlagen dann alle fehl. Was dann halt daran liegt, dass die KI einfach keine Tests hat laufen lassen. Und aber das kann man ihr tatsächlich sagen. Dafür haben wir eben auch, das haben wir dokumentiert. Also es gibt nicht nur diese Skills, sondern es gibt auch einfach erstmal so als ersten Einstiegspunkt für die KI-Agenten gibt es eine Datei, die nennt sich agents.md, also im Markdown-Format werden diese Dateien normalerweise geschrieben, vorgehalten. Und genau, das hat sich mittlerweile so als Standard etabliert. Also auch wenn man jetzt nicht Open Code, sondern einen anderen Agenten verwenden will, dann kann der ebenfalls diese agents.md lesen. Gibt es auch sogar eine Webseite, agents.md, wo das Ganze nochmal dokumentiert ist. Genau, und die haben wir in Teilen auch mittlerweile angelegt und dort wird eben nochmal das ganze Projekt dokumentiert, schon so für die Agenten so ein bisschen in kleinere Häppchen zerlegt, sozusagen, wo die dann zum Beispiel die Informationen finden oder da steht dann drin, wie sie die Tests ausführen können, so als Beispiel.
Das heißt, du hast erzählt, das ist alles jetzt derzeit in so einem Docker-Container drin, den man sich installieren kann. Und man kann aber auch dann eigene LLMs oder Agenten, die man irgendwo rumliegen hat, auch mit einbinden.
Genau. Und das wäre halt auch ein Vorteil von diesem Open-Code-Agenten. Der ist da eben sehr, sehr frei. Also da kann man sehr viel konfigurieren. Man kann eigene Provider hinterlegen, was wir zum Beispiel bei Metaverse haben wir einen eigenen KI-Server und auf dem laufen dann, weiß ich nicht, mittlerweile 10 Models oder so. Und dann kann ich diesen KI-Server fragen, hier, welche Models hast du denn für mich zur Verfügung? Und dann spuckt er eine Liste von Models aus, die dann verschiedene Komplexitäten, verschiedene Aufgaben auch. Manche sind dann eher so zum Planen, andere sind eher zum Implementieren, andere sind eher für Code Completion zum Beispiel spezialisiert. Und dann kann man sich einen von denen aussuchen und sagen, hier mit diesem Model will ich jetzt ganz gerne meine Aufgabe erfüllen und dann legt man los, genau. Aber man kann zum Beispiel, wenn man jetzt einen Open Code jetzt nicht so gut findet, kann man sich da auch einen anderen Container hinlegen. Einen anderen Agenten in einem anderen Container. Aber das sollte sich eigentlich mehr oder weniger dann relativ einfach austauschen lassen. Und das sollte man auch noch dazu sagen, wir haben dann auch zusätzlich noch zu dem Open Code Container haben wir ein Socket Proxy noch eingebaut, um einfach diesem Agenten, der da in seinem Container rumwerkelt, der braucht Zugriff auf die anderen Docker-Container, die da laufen in unserer Entwicklungsumgebung, damit er eben Dinge ausprobieren kann, damit er in die Datenbank schauen kann, solche Sachen. Aber wir wollen eben nicht, dass er darüber hinaus Möglichkeiten hat, zum Beispiel eigene Container zu starten. Also das soll er bitte nicht machen. Und dadurch wird das auch nochmal gekapselt. Und genau. Und haben dann eben auch die Kontrolle, auf welche Container er dann zugreifen darf. So, aber ja, genau, also da könnt ihr gerne mal ausprobieren, Feedback geben, wenn ihr da andere Agenten habt, mit denen das gut funktioniert, gerne einen Pull-Request machen auf das Repository und ja, genau. Achso, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, man kann den Open-Code-Agenten, den kann man einmal im Browser bedienen, aber man kann ihn auch als Kommandozeilen-Tool laufen lassen, also manche finden das vielleicht besser. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser noch in die Entwicklungsumgebung einpassen. Ja, also ich habe mich so ein bisschen an die Web-Oberfläche gewöhnt, weil die ist eigentlich schon sehr, sehr übersichtlich und man sieht auch gleich, welche Dateien wurden geändert. Ja, man kann an alte Sessions anknüpfen, solche Dinge. Ja, das ist schon ganz, ganz praktisch, das Ganze.
Ich frage mich ja jetzt spontan, auf was für einer Maschine sollte ich denn diese Entwicklungsumgebung laufen lassen? Also muss die braucht ordentlich RAM oder was muss
ja,
ich
genau,
da irgendwie allem, beachten?
Ja, genau. Vor allem Arbeitsspeicher ist wichtig. Also sollten, denke ich, schon so 32 Gigabyte etwa sein, damit man da entspannt arbeiten kann. Also wir verwenden PHP Storm für die Entwicklung. Das ist auch relativ speicherhungrig. Und wenn man dann noch ein paar Browser-Tabs offen hat, dann ist man da doch schnell am Limit. Also ja, mit 16 kann man es wahrscheinlich auch schon, aber wird dann ein bisschen hakelig, ein bisschen nervig. Und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt keine Firma hat, die einem einen KI-Server zur Verfügung stellt, Und wenn man sozusagen das Language Model auch noch lokal laufen lassen will, dann sollte man dann doch eher noch mehr RAM haben, weil das ist auch eine Sache, die sehr, sehr ressourcenhungrig ist. Und am besten eine schnelle Grafikkarte. Da gibt es dann verschiedene Anbieter, die dann verschiedene Hardware benötigen. Also zum Beispiel, dass das Olama ist zum Beispiel jetzt so ein Projekt, was Open Source ist, was man ganz gut verwenden kann. Das ist jetzt auch nicht so extrem hardwarehungrig. Aber da gibt es auch andere, die entsprechend mehr Ressourcen brauchen. Ja, sollte man sich vorher ein bisschen mit auseinandersetzen, bevor man da in den Laden geht. Ist ja auch gerade nicht billig, die Hardware.
Das ist wohl wahr. Du hast vorhin erzählt, dass du noch uns ein bisschen was über Skills erzählen möchtest. Was muss ich denn da eigentlich drunter verstehen? Also Skills sind erstmal immer, klingt immer gut, aber was ist das in diesem Falle?
Genau, bei den Skills sind wir noch ein bisschen dran, die aufzubauen, verteilen. Ich habe ja vorhin über Update-Skripte geredet. Also ein Update-Skript ist ganz grob. Ich habe zum Beispiel im Adressbuch habe ich ja, ich möchte gerne ein neues Kontaktfeld hinzufügen, mit dem ich, ja, weiß ich nicht, noch irgendwie ein zusätzliches Feld eben einfach in Kontakte reinbringe oder ja, so als Beispiel. Und dazu müssen halt auf der Datenbank müssen Migrationsskripte ausgeführt werden. Vielleicht will ich auch noch aus einem anderen Skript noch, aus einem anderen Feld noch Daten in dieses neue Feld übernehmen oder will die Daten aus zwei Feldern zusammenbauen. Wie auch immer. Genau, dafür ist eine Änderung in der Datenbank nötig, dafür brauche ich ein Update-Skript. Und das wird normalerweise, da gibt es ja, eine Anweisung, wie man sowas schreibt. Also dazu gibt es eine spezielle Datei. Die hat eine Nummer. Wir sind gerade bei Nummer 19. Also das ist nämlich auch die Applikationsversion vom Adressbuch, ist jetzt gerade bei 19 angekommen. Und man zählt dann immer sozusagen die Minor-Versionsnummer um 1 hoch, wenn man ein Update-Skript schreibt. Zum Beispiel jetzt 19.3 wäre jetzt die nächste Versionsnummer. Und genau, dazu schreibt man eine Funktion in diese Datei und gibt da eben Anweisungen, was passieren soll, wie das Feld heißt zum Beispiel oder genau, was in der Datenbank passieren soll. Und dieses Vorgehen, das haben wir dokumentiert in einem sogenannten Skill. Das findet man auch im Teilen-Repository und im Verzeichnis .agents, .agents, Skills. Und dann gibt es da ein Unterverzeichnis, das nennt sich Update-Script und da gibt es dann die Datei skill.md. Also es ist auch wieder eine Markdown-Datei. Die hat oben so einen speziellen Kopf, so einen Header, wo dann drin steht, wie heißt der Skill. Was ist die Beschreibung oder was macht dieser Skill, welche Lizenz, Metadaten, wer ist der Autor, die Versionsnummer und solche Geschichten. Und dann darunter steht eigentlich nochmal kurz erklärt, wie funktioniert das mit diesen Update-Skripten. Also das, was ich kurz gerade ja, mündlich erzählt habe, das ist dann nochmal schriftlich zusammengefasst, dann auch mit Codebeispielen hinterlegt. Das ist immer auch ganz wichtig, damit der Agent sich das dann nochmal anschauen kann, wie sieht das konkret im Code aus, was muss ich da schreiben. Und genau, und dann funktioniert das so, dass ich in meinem Prompt, den ich dann in dieses Fenster von dem Agenten reinschreibe, da kommen dann bestimmte Keywords vor. Also in meinem Beispiel ist das jetzt das Keyword Update-Skript. Und dann weiß der Agent oder dann guckt der Agent erstmal in dieses Verzeichnis, wo die Skills liegen, ob da dieses Keyword Update-Skript drin vorkommt. Und wenn er sagt, oh ja, dann fügt er diese Datei, diese Markdown-Datei in seinen Kontext hinzu. Also und nimmt halt diese Informationen und bearbeitet damit dann sozusagen deine Anfrage dann weiter. Ja, ich glaube, das war so die grobe Erklärung, was ein Skill ist. Wir sind dabei, halt noch eine ganze Reihe von diesen Skills zu erstellen. Eigentlich immer wieder, wenn so wiederkommende Aufgaben auftauchen. Es gibt noch einen zweiten Skill aktuell im Repository, der nennt sich Docs. Da geht es darum, wie erstelle ich zum Beispiel eine Handbuchseite für unser Teilhandbuch. Das ist dann in diesem Skill hinterlegt. Genau, Create and Maintain Human Readable Documentation. Also wie wird Dokumentation einmal für unsere Dokumentationswebseite im Internet erstellt, aber auch für Teilen selbst. Wenn ich auf Hilfe klicke in Teilen, dann wird ja auch die Dokumentation aufgerufen und dann ist nochmal erklärt, wie man das macht. Welche Bereiche gibt es in dieser Dokumentation und wie wird die Dokumentation erstellt? Ja, das ist dann in diesem Skill erklärt. Ja, und da hoffe ich mal, dass in der nahen Zukunft dann noch einige weitere Skills dazu kommen. Genau. Also, ja, hauptsächlich werden die eben dafür gebraucht, um den Kontext vorzugeben und den nicht unnötig groß werden zu lassen. Einfach weil, genau, also man möchte immer einen möglichst spezifischen Kontext haben, um dann möglichst wenig Token zu verbrauchen dann von dem Large Language Model. Weil Tokens kosten Geld, also wenn man jetzt keine eigene KI-Hardware hat und wenn man zu irgendeinem Anbieter will im Internet, dann muss man immer nach einer gewissen Zeit muss man dann Geld bezahlen für die Token.
Aber jetzt bei der Teilenentwicklungs-KI muss jetzt noch nichts bezahlt werden. Das kann man sich einfach so runterladen, weil das läuft dann ja lokal bei einem selber und dann muss man.
Ja, halt je nachdem, welches Model man verwendet. Also wie gesagt, wir haben erstmal standardmäßig haben wir ein lokales Model vorgegeben, aber man kann das natürlich auch nach eigenen Bedürfnissen anpassen. Und wenn man sagt, man möchte jetzt, keine Ahnung, wir keine Werbung machen, aber irgendwelche externen Anbieter da an der Stelle verwenden, wenn man sagt, oh, die funktionieren so viel besser als mein lokales Modell, deswegen verwende ich die jetzt. Ja, man kann es ja auch erstmal ausprobieren, also die meisten verlangen ja erstmal noch kein Geld oder haben ein bestimmtes Limit, was halt frei ist. Dann kann man damit erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Aber man wird sehen, dass man dann doch relativ schnell an das Limit kommt, weil da also gerade wenn man die mehr oder weniger autonom da vor sich hin werkeln lässt, da das rattert nur so durch. wird schon auch ganz schön heiß, die Kiste dann. Also wenn man jetzt ja, an unseren KI-Server denkt, der macht schon ganz schön Lärm.
Was könnt ihr euch denn so zukünftig noch vorstellen? Worauf läuft das hinaus mit euren Skills? Was steht als nächstes auf deinem To-Do-Zettel sozusagen?
Also ich würde gerne Refactorings auch damit machen, also einfach schauen, dass wir bestimmte alte Bibliotheken ersetzen. Also wir verwenden ja teilweise noch Bibliotheken, die aus den Nullerjahren stammen, von denen wir uns noch nicht so richtig haben lösen können. Und ich denke, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man mit KI ganz gut angehen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Skill, aber ja, gerade so Sachen, wo man viele Dateien durchgucken muss und dann vielleicht zum Beispiel, ja, auch wenn man an eine neue PHP-Version denkt, da verändert sich ja immer mal wieder was an der Sprache. Es werden bestimmte Funktionen werden rausgenommen oder neue Parameter werden eingeführt oder bestimmte Sachen sind halt nicht mehr erlaubt, weil die sich als unsicher herausgestellt haben, dann kann man auch dafür so einen Agenten einsetzen und dann einfach mal die ganze Codebasis über die Mittagspause einfach mal von dem Agenten durchforsten lassen nach solchen deprecated oder veralteten Aufrufen und dann einfach die ersetzen lassen zum Beispiel. Also da würde ich gerne ein bisschen reingehen und genau, man kann mein Projekt vielleicht noch ein bisschen mal voranbringen. Mal gucken. Aber das scheitert gerade so ein bisschen an der Oberfläche, weil die Oberfläche ist halt auch nochmal ein anderer Schnack. Genau, also was wir zum Beispiel auch noch nicht haben, sind die End-to-End-Tests, dass der KI-Agent einfach selber die Oberfläche durchklicken kann. Das wäre noch eine schöne Erweiterung, an der wir in naher Zukunft dran müssen, dass er einfach selbst sich im Browser dann durch Teilen durchklickt. Das haben wir noch nicht. Ja, genau. Also ich bin eher, habe jetzt eher, mein Fokus ist eher die PHP-Seite, die Server-Sachen, die lassen sich gut testen. Da kann man schön mit PHP-Unit, kann man sich einen Test schreiben, kann den ausführen lassen. Tests sind generell auch nochmal ein gutes Stichwort. Also man kann auch sehr schön die KI Tests generieren lassen. Also wenn man feststellt, oh, dieser Code ist noch gar nicht von irgendeinem Test abgedeckt. Das kriegt man heutzutage ja auch relativ schön angezeigt. Wenn man einen Merge-Request macht im GitLab, dann zeigt er einem den Code, der nicht getestet ist, mit so einer roten Markierung an. Und dann sieht man relativ schnell, oha, hier habe ich jetzt eine Funktion, die wird noch gar nicht getestet von unseren Tests. Und dann ja, sage ich doch gleich mal der KI, bitte schreib einen Test für diese Funktion. Und dann beim nächsten Durchlauf ist es dann grün. So, das waren jetzt so meine. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Da gibt es noch viel zu tun, viel zu lernen. Auch viel, viel YouTube-Videos zu gucken. Und ja, genau. Also tut sich gerade eine Menge. Aber ja, es ist auf jeden Fall gut, sich damit zu beschäftigen. Ja. Weil da geht die Reise hin.
Wie sieht es denn aus, irgendwie, was ja auch sehr modern jetzt gerade ist, dass man so Agenten losschickt und einfach mal nach Sicherheitslücken gucken lässt? Also lasst ja den Code auch nochmal überprüfen nach Logikfehlern oder sonstigen, also dass wir so ein paar Bugs einfach mal automatisch von so einer KI ausmerzen lassen.
Ja, in der Tat. Also also Sicherheitslücken konkret jetzt noch nicht, aber das schreibe ich mir gleich mal auf. Das sollte man wirklich mal machen. Einfach mal losschicken und einmal drüber laufen lassen. Genau, mit vielleicht ein bisschen Fokus auf, keine Ahnung, unser Timebase, unseren Core sozusagen. Das so ein bisschen, ja, dass er nicht zu breit losläuft. Aber genau. An sich mache ich das schon auch gerne, dass ich mir einfach mal dass ich in den Review-Modus gehe. Das ist auch ein schon eingebautes Feature bei Open Code. Da kann man einfach slash Review sagen und dann zum Beispiel sich den aktuellen Commit einfach mal reviewen lässt und dann guckt er halt, was steht in der Commit-Message, passt die zu dem, was im Code dann tatsächlich gemacht wurde. Und der schaut dann tatsächlich auch nach möglichen Bugs, nach wenn ich zum Beispiel eine Variable irgendwo deklariert habe, aber die wird nie verwendet oder sowas. Oder die kann verschiedene Werte annehmen und das wird nicht richtig abgefangen, weil die, keine Ahnung, auch leer sein kann oder so. Und der Fall, dass sie leer ist, wird halt nicht richtig gehandelt an irgendeiner Stelle. Genau, oder ja, Sicherheitslücke, dass zum Beispiel ein SQL-Statement irgendwo steht und nicht richtig escaped wird, solche Dinge. Das findet tatsächlich diese Review-Funktion schon relativ zuverlässig. Also das mache ich schon gerne, mir das einfach mal kurz erklären zu lassen. Und dann kann man das auch direkt reparieren lassen. Also genau. Muss man natürlich auch nochmal gucken, ob das auch alles stimmt so. Aber genau, also es gibt schon immer noch, ja, genau. Also ich würde jetzt keinen Code direkt so durchreichen und durchcommitten, sondern immer nochmal kurz drüber schauen, was da gemacht wurde. Aber wird wahrscheinlich auch immer weniger. Also irgendwie hat man ja auch nur begrenzte Kapazitäten, sich den ganzen Code dann anzuschauen. Ja, also manche habe ich jetzt auch schon gehört von KollegInnen, dass die dann nochmal eine zweite KI dazu holen. Also sozusagen nochmal ein anderes Model dann nochmal drüber schauen lassen über den Code, den das erste Model sozusagen generiert hat, um da nochmal so ein bisschen, ja, bisschen Varianz reinzukriegen. Weil die erste KI wird wahrscheinlich ihren eigenen Code richtig gut finden. Und die zweite findet es vielleicht nicht ganz so gut, aber ja, genau. Da muss man noch ein bisschen Erfahrung sammeln, was da der beste Weg ist.
Ich muss einmal kurz anmerken, also ich mache ja bei MetaOS nicht nur freundliche Time-Marketing, sondern ich bin auch Informationssicherheitsbeauftragte. Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch bei KI, weil in dem Augenblick, also ihr habt jetzt alles gekapselt und da ist eine Sandbox drumrum, da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt. Da hat Conny auch sehr drauf gedrückt, dass das alles in einem sicheren Rahmen abläuft. Aber so ein bisschen skeptisch bin ich immer noch. Ich meine, da sind ja auch in so einer Teilen sind ja auch so ein paar durchaus sensible Daten drin. Die will man jetzt nicht unbedingt mit irgendeinem LLM teilen, sondern für sich behalten.
Das stimmt, deswegen benutzen wir auch nur die lokalen Modelle normalerweise. Ja, also ich meine jetzt Time selbst, also so wie es jetzt auf GitHub steht, ist ja sowieso schon tausendmal von oder noch viel öfter von irgendwelchen Modellen oder abgegrast worden. Von daher würde ich da jetzt erstmal, wenn man einfach nur sich Time auscheckt und dann ist ja alles Open Source, wenn man da jetzt mit einem genau, ohne Kundendaten unterwegs ist, einfach nur mit den Testdaten, mit den Demodaten rumspielt, würde ich jetzt erstmal keine großen Probleme sehen. Aber sobald man natürlich irgendwo in dem Verzeichnis noch andere Daten hat, beziehungsweise wenn man das eben nicht ordentlich gesandboxt hat, wenn die KI dann doch Zugriff hat auf weitere Verzeichnisse. Normalerweise wird man gefragt, also zum Beispiel das Open Code, das fragt einen dann jedes Mal noch, wenn es die Tests ausführen soll. Oder das heißt jedes Mal, man kann das natürlich auch dann für immer erlauben, aber ich habe es bei mir jetzt noch so, dass ich dann lieber noch mal einmal zu viel klicke, weil ich der ganzen Sache auch noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Dann fragt die, wenn sie auf ein weiteres Verzeichnis noch Zugriff gerne hätte, fragt sie noch mal nach. Genau, aber ja, das ganze Thema Datenschutz muss man natürlich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vor allem, weil zum Beispiel PHP Storm haben wir letztens festgestellt, das hat standardmäßig ja diese Code Completion angeschaltet. Und die geht tatsächlich auch einfach, die sendet dann sozusagen den Code dann zu einem, nicht zu einem lokalen Modell, sondern zum hier von IntelliJ. Zu dem Modell hin. Und ja, das ist nicht unbedingt das, was man möchte. Genau, also da lohnt sich es auch nochmal in die Einstellung, dass der Entwicklungsumgebung einmal reinzuschauen, was da so standardmäßig aktiviert ist. Genau. Ja, ich hoffe mal, dass ich dann auch noch sowas wie, also es gibt da ja schon Ansätze, also jetzt gerade auch bei PHP Storm mit dem Juni, die haben da so Ansätze, dass man in Verzeichnissen zum Beispiel eine Datei hinlegen kann, die heißt AI-Ignore. Die wird dann, das kann man auch projektweit hinterlegen, dass man eben sagt, dieses Verzeichnis oder dieses Projekt soll jetzt gar nicht an irgendein externes Modell geschickt werden oder generell nicht rausgeschickt werden. Naja, muss man sich halt auch dran halten. Ist nicht immer so ja, gegeben, dass da sich alle dran halten. Was wollte ich jetzt noch sagen? Was ist mir gerade noch? Ach ja, genau. Prompt Injection, auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn man so aus Sicherheitsaspekten muss man natürlich auch gucken, wo kopiere ich mir meinen Code her. Es gibt relativ einfache Möglichkeiten, Texte vor menschlichen Augen zu verstecken, weil die einfach so kodiert sind, dass sie sozusagen ja, unsichtbar sind. Also keine Ahnung, weiß auf weiß zum Beispiel. Und dass dann trotzdem die KI irgendwelche Dinge tut, von denen man eigentlich gar nicht will, dass sie das tut. Genau, gerade wenn man sich aus dem Internet irgendwo was kopiert, dann kann das immer mal sein, dass da sowas drinsteckt, womit man nicht rechnet. Genau.
Wir halten also fest, KI ist super spannend, es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber baut so ein paar Zäune auf, einfach zur Sicherheit. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja, nicht einfach alles installieren und loslaufen lassen. Genau, lieber erstmal ausprobieren in einer gut abgesicherten Umgebung mit möglichst wenig minimalen Rechten und dann kann man die Rechte Sets ja immer noch erweitern.
Gilt. Ich glaube, das war nicht das erste und letzte Mal, dass wir über KI-Integration in Teilen reden, sondern da kommen wir immer mal wieder längs und irgendwann auch wahrscheinlich nochmal mit so einem Deep Dive oder ähnlichem. Aber für den ersten Ausflug sind wir jetzt am Ende angelangt und beenden diese Episode des Time Podcasts. Wir danken euch fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir sagen bis bald, tschüss.
Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.